Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Wasserstoff. Mit Katharina Fetzer habe ich eine tolle Persönlichkeit an meiner Seite von der Firma Highlane mit Sitz in Köln. Ihr habt 2022 ein Unternehmen gegründet, das heute schon 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, aber was viel spannender ist, 120 LKWs auf dem Hof stehen habt, die mit Wasserstoff betrieben sind. Ihr habt den ersten Wasserstoff-LKW überhaupt in Deutschland zugelassen und seid aktuell die größte Wasserstoff-LKW-Flotte in Europa. Liebe Katharina, warum sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall sich diesen Podcast anhören und damit herzlich willkommen.
Weil ohne Wasserstoff kein klimafreundlicher Straßengüterverkehr möglich ist.
So, und wenn ihr sagt, das kann doch gar nicht sein, dann hört erst recht rein. Wir freuen uns auf euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es beim Wirtschaften der Zukunft um das Thema Wasserstoff. Wasserstoff, LKWs, größte Flotte Europas und was genau sich dahinter verbirgt, liebe Katharina, freue ich mich total, mit dir in den Austausch zu treten. Du gehörst nämlich mit zur Firma Highlane und bevor wir da in Medias Res gehen und warum Wasserstoff die Zukunft sein kann und sollte, da freue ich mich mit dir eben tiefer einzusteigen. Aber bevor wir das machen, wer bist du eigentlich? Stell dich doch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vor.
Hallo, ich bin Katharina Fetzer. Und ich bin bei Highlane verantwortlich für IT und leite das Technologieteam. Genau, Highlane vermietet Wasserstoff-Lkw in einem Pay-per-Use-Mietmodell. Das bedeutet, unsere Kunden bezahlen nur für die gefahrenen Kilometer. In der Mietrate sind auch schon Versicherung, Wartung, Verschleiß, gesetzliche Untersuchungen mit drin. Das heißt, der Kunde bezahlt am Ende die Mietrate plus den getankten Wasserstoff, plus den Fahrer und das sind dann die Gesamtkosten für den Betrieb des Fahrzeugs. Das heißt, wir machen es unseren Kunden so einfach wie möglich. Für das Tanken bekommen die eine Tankkarte von uns, damit der Umstieg da auf die Wasserstofffahrzeuge so einfach wie möglich gehalten ist.
Ja, und das klingt auch total einfach. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt Katharina so gehört habt, ja, nee, ist klar, dann holen wir euch gerne nochmal ab. Weil, liebe Katharina, seit wann gibt es Highlane? Seit wie vielen Jahren?
Moment, das sind jetzt, müssten es 3 Jahre sein.
Und das ist nämlich der Hammer. Ihr seid nämlich noch im Verhältnis ein echt junges Unternehmen. Ihr habt eine Flotte von, korrigier mich bitte, 120 LKWs, die mit Wasserstoff betrieben sind. Ihr wart die ersten, die überhaupt einen wasserstoffbetriebenen LKW auf die Straße gebracht habt und seid aktuell die größte Flotte in Europa. Stimmt das so?
Ja, das stimmt. Wir sind die größte Flotte in Europa und wir haben den ersten Wasserstoff-LKW in Deutschland zugelassen. Von den 120 Fahrzeugen ist ein Teil noch im Zulauf. Also über 40 haben wir wirklich tatsächlich auf der Straße und beim Kunden.
Cool.
Für den Rest sind Kaufverträge unterzeichnet und die kommen jetzt nach und nach mit dazu.
Also wenn ihr jetzt Katharina sehen würdet und ich habe auch Sarah Schiffer, eure Geschäftsführerin, dazu kennengelernt, das ist total der Hammer. Liebe Katharina, kannst du uns vielleicht erstmal abholen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Highlane überhaupt zu gründen?
Also unser Mutterunternehmen, die DVK, hat schon länger in nachhaltige Investments investiert und wollte da aber dann auch was Handfestes machen. Und da ist die Idee aufgekommen, Highlane zu gründen. Ein ähnliches Modell gab es in der Schweiz. Das haben wir uns angeschaut und dann waren wir so überzeugt davon, dass wir das auch nach Deutschland bringen wollten.
Ist total klar. Also nochmal von vorne. Also das Haus, von dem du gerade gesprochen hast, ist eigentlich eine Versicherung, ne? Streiche eigentlich.
Genau.
Und was hat jetzt Wasserstoff mit dieser Versicherung zu tun, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt einfach?
Ja, es kommt sogar mehr aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, weil man auch, wenn man Versicherungskosten über die letzten Jahre anschaut, die Kosten, die da durch Schäden, durch Naturkatastrophen entstanden sind, die sind einfach sehr stark am Steigen und werden auch weiter steigen, weil durch den Klimawandel, ja, Naturkatastrophen wie Hurricanes, Starkregen und auch Dürren, Waldbrände viel häufiger auftreten und auch gerade die Tropenstürme, die Hurricanes, die Taifune nicht nur häufiger auftreten, sondern auch stärker werden.
Und ich sag mal, Hurricane und Taifune haben wir ja Gott sei Dank nicht in Deutschland, aber ihr habt in Deutschland euren Start gehabt. Ich habe gesagt, ihr seid europaweit schon unterwegs. Wie hat man euch auf dem Markt angenommen? Hat man euch am Anfang, ich möchte nicht sagen belächelt, oder hat man gesagt, boah, endlich traut sich jemand, hat den Mut, mit diesem Thema auf die Straße zu gehen? Wo können wir euch wie unterstützen? War das so einfach, wie es klingt? Oder was waren die größten Herausforderungen am Anfang? Wo können wir von euch lernen, wenn es darum geht, mit neuen Ideen auf den Markt zu gehen?
Ich glaube, die größte Herausforderung war erstmal überhaupt bekannt zu werden. Ich glaube, da haben wir einen echt guten Job gemacht. Also in der Branche haben wir inzwischen einen echt guten Bekanntheitsgrad erreicht. Die Speditionen waren am Anfang häufig noch sehr, also zurückhaltend, weil es eine sehr neue Technologie ist. Da unterstützen wir aber mit dem Pay-Per-Use-Meet-Modell, dass wir möglichst viele Risiken rausnehmen. Also egal, ob jetzt irgendwas am LKW, an der Technik gerade nicht läuft. Wenn der LKW steht, wird auch keine Mietrate fällig. Das heißt, an der Stelle entstehen dann für die Spedition keine Kosten.
Keine Kosten. Mhm.
Und wir kümmern uns auch darum, dass der LKW möglichst schnell wieder auf die Straße kommt, weil das auch in unserem Interesse ist, dass da viel gefahren wird, damit wir viel daran verdienen.
Das heißt, du hast jetzt gerade auch was Schönes angesprochen, weil ich sag mal, du bist ja eigentlich keine Wasserstoffexperte, ne? Du hast gerade auch beschrieben, für welchen Bereich du bei euch im Unternehmen zuständig bist. Ihr habt ein wunderbares Netzwerk, mit dem ihr euch austauschen könnt. Wie würdet ihr dazu getrieben, die Lust weiter auf die Straße zu bringen und zu sagen, wir machen das einfach trotz aller, nicht Skepsis, aber ja, vielleicht auch so ein bisschen, wie kann man das am besten beschreiben? Du hast es beschrieben gerade mit dem, dass du sagst, die Spediteure waren am Anfang sehr nachdenklich oder sehr zurückhaltend. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr die Zweifel einfach weggezaubert habt? War das so einfach? Bestimmt nicht.
Ja, wegzaubern würde ich jetzt nicht sagen. Also wir sind einfach nah am Kunden dran und haben auch um die Fahrzeuge herum sehr starke Partnerschaften aufgebaut, um da einfach alles so reibungslos wie möglich zu gestalten. Für zum Beispiel die gesetzlichen Untersuchungen arbeiten wir eng mit der DEKRA zusammen. Für den Wasserstoff, den die LKW tanken müssen, sind wir sehr eng in Austausch mit den Tankstellenbetreibern und arbeiten halt auch viel daran, dass dieses ganze Ökosystem gut zusammenarbeitet und gut gemeinsam wachsen kann.
Das klingt immer noch zu einfach, Katharina. Und ich würde genau darauf nochmal einsteigen, was du gerade von auch der wunderbaren Kooperation und damit Zusammenarbeit mit der DEKRA beschrieben hast, weil ihr könnt, gerade wenn es um CO2-Ausstoß geht und damit ja die Emissionen, ihr könnt sie messbar und transparent machen. Warum ist das so wichtig, wenn wir von dem Wirtschaften der Zukunft und damit auch dem Verkehr auf der Straße der Zukunft sprechen?
Also die CO2-Nachweise sind das Projekt, mit dem mein Team sich dieses Jahr hauptsächlich beschäftigt hat. Und wir glauben, dass das total wichtig ist, weil Emissionen einsparen auch die Hauptmotivation ist, diese Fahrzeuge einzusetzen.
Wow. Ja.
Also jeder, der keine Emissionen sparen will, der setzt natürlich einfach weiter ein Dieselfahrzeug ein. Aber das ist der Knackpunkt, der dann auch den Kunden der Spedition weiterverkauft werden kann, dass eine tatsächliche Einsparung stattfindet. Und da wollen wir möglichst viel Transparenz schaffen und sehr viel verlässliche Zahlen, dass da am Ende keiner mehr mit Greenwashing-Vorwürfen oder Ähnlichem um die Ecke kommen kann, ja, sondern wir lassen da die Berechnung extern auch von der DEKRA nochmal prüfen, damit wir dann sagen können, so, das sind die wirklichen Zahlen, darauf kann man sich verlassen.
Wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, was geht dir durch den Kopf? Ihr seid ja mit dem Thema Wasserstoff und LKW und Transport echt schon verdammt weit, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht. Und trotzdem habt ihr doch bestimmt noch Themen, wo du sagst, da arbeiten wir aktuell auch dran. Dürfen wir sozusagen mit dir ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gewährt bekommen? Wo siehst du die größte Herausforderung, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht im Bereich Wasserstoff, LKW, Transport, Logistik?
Ich würde sagen, die Herausforderung aktuell ist da wirklich in die Skalierung zu kommen.
Okay, was heißt das genau?
Aktuell haben wir die über 40 Fahrzeuge im Einsatz, aber das bedeutet, dass bei Kunden meistens 1 bis 4 Fahrzeuge sind, also noch so erste Pilotfahrzeuge, um das erstmal auszuprobieren. So, und da müssen wir jetzt einfach dahin kommen, dass die Kunden, die bisher ein Fahrzeug haben, das passiert jetzt auch nach und nach, sagen, das funktioniert für uns. Wir wollen mehr davon und weitere Fahrzeuge in die Flotte aufnehmen und dann irgendwann auch zu einer Anzahl kommen, die halt wirklich einen Unterschied für den gesamten Straßengüterverkehr machen kann.
Wo kommen deiner Meinung nach die meisten Zweifel her? Ist das jetzt einfach das Neue? Das kennen wir noch nicht. Also ich will jetzt nicht sagen typisch deutsch, aber ich sag mal, du musst ja auch die Infrastruktur in deinem eigenen Logistikunternehmen dafür wahrscheinlich umstellen. Oder wo unterstützt ihr, dass ihr sagt, Mensch, ne, wir sind nicht nur an eurer Seite, sondern wir gehen den Weg gemeinsam?
Ja, ich glaube, im ersten Schritt ist es wirklich das, dass man erstmal denkt, neue Technologie, okay, was muss ich jetzt anders machen? Aber das Coole an den Wasserstofffahrzeugen ist, dass man da tatsächlich nicht so viel anders machen muss. Also man kann weiterhin zur Tankstelle fahren. Es gibt natürlich noch deutlich weniger Tankstellen für Wasserstoff als für Diesel, aber man kann zur Tankstelle fahren und innerhalb von 15 Minuten voll tanken.
Wow.
Genau, das heißt, man kann die Fahrzeuge auch genauso wie bisher in einem Dreischichtbetrieb einsetzen, ohne dass man da als Spedition erstmal die großen Umstellungen hat oder erstmal Ladesäulen oder Ähnliches bauen müsste. Also da, wo eine Tankstelle existiert, kann man das relativ reibungsfrei umstellen und einsetzen. Natürlich, die Fahrer müssen erstmal geschult werden. Die haben auch erstmal Berührungsängste, aber da unterstützen wir auch. Also bei jeder Fahrzeugübergabe findet eine Schulung der Fahrer statt. Wir fahren mit den Fahrern zur Tankstelle hin, dass sie auch den Tankvorgang einmal gemacht haben. Nicht, weil das so kompliziert wäre, sondern einfach nur,
ist ja was Neues,
damit,
ne,
sie es einmal gemacht haben und wissen, wie es geht, genau.
Was habt ihr für Rückmeldungen von den Fahrern, wenn sie denn dann gefahren sind? Also spontan würde ich sagen, es ist wahrscheinlich um einiges leiser, aber fragt die, ich glaube, in ihrem Leben ein oder zweimal auf dem Beifahrersitz dann mitgefahren ist. Was kriegt ihr für Rückmeldungen von den Fahrern?
Ich habe mich tatsächlich letztens erst mit einem unterhalten und der war sehr begeistert von dem Fahrzeug. Also er fährt das jetzt seit fast 2 Jahren.
Wow.
Und er hatte nie irgendwelche größeren Probleme mit dem Fahrzeug. Er meint, es fährt super ruhig. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Also ich persönlich bin ab und zu mit unserem Firmen-Pkw unterwegs, der auch mit Wasserstoff fährt. Und ich finde, da ist das Fahrgefühl schon irgendwie so, als würde ich in einem Raumschiff sitzen und schweben. Und ich denke, dadurch, dass man in der Fahrerkabine noch höher sitzt, ist dieses Gefühl noch viel stärker.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch mal schweben wollt oder Berufskraftfahrer in eurem Freundes- und Bekanntenkreis habt, die überlegen, wow, ist das wirklich die Berufung fürs Leben, dann denkt mal drüber nach, inwiefern das Wasserstoff ist. Wir schmunzeln jetzt gerade, ne? Aber ich glaube, das ist schon etwas, weil die meiste Zeit verbringen die Berufskraftfahrer tatsächlich in der Kabine. Und wenn du dann eben geräuscharm auf der einen Seite und, ja, man kann schon fast sagen, klimaschonend und leise transportiert auf der anderen Seite etwas dazu beitragen kannst, denn es geht ums Wirtschaften der Zukunft, dann ist das ja etwas, wo man auch drauf stolz sein kann, oder? Was kriegst du sonst an kritischen Stimmen zurück? Sind die auch konstruktiv, die Gespräche mit den Berufskraftfahrern, dass ihr sozusagen auch weiterentwickeln könnt? Oder sagst du, nee, Britt, wir bauen ja gar nicht die Trucks, sondern wir stellen sicher, dass diese Trucks mit Wasserstoff betrieben werden?
Ja, also, dass wir die Trucks nicht selber bauen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch verstanden werden muss. Aber alles, was wir an Rückmeldungen bekommen, geben wir an die Hersteller weiter. Da sind wir auch im engen Austausch.
Mit welchen Herstellern seid ihr da im Gespräch oder seid ihr da in enger Kooperation? Habt ihr da einen? Sind das mehrere Häuser, die ihr da, ja, mit denen ihr da im Austausch seid?
Also die meisten Fahrzeuge sind aktuell Hyundai.
Mhm.
Genau. Da einfach, weil die in Korea auch schon viel weiter waren, Fahrzeuge auch schon in der Schweiz im Einsatz hatten und diejenigen sind, die aktuell am besten liefern können.
Wahnsinn,
die,
ne?
Ja, wir sind sehr zufrieden mit den Fahrzeugen, die fahren total zuverlässig und wir haben erstaunlich wenige technische Probleme damit. Also es passiert immer wieder mal, dass es irgendwie einen Unfall gibt, also mal irgendwie ein Spiegel abgefahren oder der LKW rückwärts irgendwo reingesetzt hat oder ein anderes Auto in den LKW reingesetzt hat. Aber das sind alles Sachen, die würden bei einem Dieselfahrzeug genauso passieren. Und wirklich Probleme mit der Brennstoffzelle oder den Wasserstofftanks, die sind in dem Zeitraum quasi nicht aufgetreten.
Wahnsinn, oder?
Also da waren wir auch selber total überrascht, weil wir damit gerechnet haben, dass da am Anfang irgendwie noch viel mehr Schwierigkeiten mit auftauchen. Genau, du hattest ja eben noch nach anderen Herstellern gefragt. Da werden jetzt nächstes Jahr Iveco-Sattelzugmaschinen noch mit dazukommen.
Cool.
Mhm. Sattelzugmaschinen muss man vielleicht auch nochmal erklären. Habe ich nämlich, bevor ich bei Helene angefangen bin, auch nicht verstanden, was da der Unterschied ist. Also Sattelzugmaschinen sind die LKWs, die man, ich würde sagen, am häufigsten auf der Autobahn sieht, die die großen Auflieger ziehen. Mhm. und dann vorne nur die Zugmaschine. Das ist
die. Man immer denkt, die kippen gleich um, wenn sie ohne Auflieger denn irgendwo stehen. Ne?
Genau, wenn die ohne Auflieger
also stehen, das sieht dann
merkwürdig dann ungewohnt aus. Genau, die Hyundais, das sind Motorwagen, da kommen verschiedene Aufbauten drauf.
Ah, okay.
Also da gibt's zum Beispiel Trocken- oder Kühlkoffer, die sind dann fest montiert auf dem Fahrzeug. Oder Wechselbrückensysteme, das sind diese Container, die man vom LKW auch wieder runternehmen kann, wieder eine neue Wechselbrücke draufsetzen und weiterfahren.
Cool. Aber wo ist also ihr seid sozusagen in Köln, ne, stationiert? Oder habt ihr auch andere Hubs oder Bases, wo ihr sagt, Mensch, weil hier einfach ein großer, also ich denke jetzt gerade an Hamburg zum Beispiel, wo ja viel von Containern angefangen, wobei die wahrscheinlich eher auf die Schiene als dann nachher auf den Laster gehen. Wo seid ihr sozusagen am meisten vertreten? Und wir hatten ja eingangs gesagt, dass ihr Europas größte Wasserstoffflotte seid, wenn es um den LKW geht. In welchen Ländern seid ihr gerade wo wie vertreten? So, das waren jetzt doppelt und dreifach Fragen, aber ich bin voller Zuversicht, dass du dich da sozusagen direkt mit einfindest.
Genau, also der Fokus ist aktuell Deutschland. Da haben wir die meisten Fahrzeuge im Einsatz. Das ist aber nicht so, dass die alle im Rheinland fahren würden, sondern viele sind, also die sind total verteilt im Einsatz. Also es gibt Fahrzeuge im Raum Berlin, Hamburg, also zwischen Hamburg und Flensburg, da haben wir ein paar Fahrzeuge im Einsatz. Das Coole in der Region ist, dass man da wirklich auch sehr nachhaltig produzierten Wasserstoff an der Tankstelle heute schon bekommt.
Wow, das klingt so, als ob das nicht selbstverständlich wäre.
Nee, aktuell, und das ist auch total wichtig für den Hochlauf gewesen, wird halt häufig noch, man nennt das dann grauer Wasserstoff, eingesetzt, der aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Die Herstellung ist halt einfach etablierter, deshalb steht der häufiger zur Verfügung.
Ist der auch günstiger oder ist das, kann man das so gar nicht sagen?
Also wenn man die reinen Produktionskosten nehmen würde, wäre der schon günstiger. Aber es gibt regulatorische Mechanismen über Zertifikatehandel, dass ein Teil der Herstellungskosten dadurch dann kompensiert werden kann beim grünen Wasserstoff, also bei nachhaltig produziertem Wasserstoff. Und dadurch haben wir aktuell häufig die Situation, dass der grüne Wasserstoff sogar etwas günstiger ist als der graue.
Das ist ja auch verrückt, oder? Und wo in Europa seid ihr? Jetzt hast du uns Deutschland sozusagen geschrieben. Ich muss auch einmal nochmal nach Europa, bevor mir dann schon die nächste Frage wieder im Kopf
schwirrt. Da hatte ich auch Süddeutschland total ausgeblendet.
Ja, gerade. Also genau. Wir müssen ja über Süddeutschland reden. Ne?
Also total verteilt, also überall da, wo Tankstellen gut verfügbar sind. Frankfurt ist zum Beispiel auch eine Stadt, die hat mehrere Tankstellen, da haben wir auch Fahrzeuge im Einsatz. Und in Europa haben wir gerade den ersten LKW in die Niederlande vermietet. Wir haben ein Fahrzeug, das fährt in Luxemburg und auch in Frankreich haben wir schon ein Fahrzeug im Einsatz.
Kann man das so pauschal, das ist jetzt echt wahrscheinlich eine völlig weiblich blonde Frage, aber wie, mit welcher Reichweite hat ein solcher LKW? Wohl wissend, dass das mit der Beladung zusammenhängt und noch manch anderen Faktoren, aber kannst du ungefähr sagen, Mensch, weil du gerade sagst, wir sind im Berliner Raum unterwegs, also du hast Räume beschrieben und bist für mich jetzt gerade gefühlt noch nicht von Berlin nach München gefahren. So.
Genau, weil der Einsatz aktuell tatsächlich häufig noch so ist, dass eher Verteilerverkehr gefahren wird, also eher rund um eine Stadt, rund um die Tankstellen herum. Man muss die Routen gut planen, dann sind auch längere Strecken möglich.
Cool. Normal, ne?
Genau, also der Luxemburger, der pendelt zwischen Luxemburg und Frankfurt, was ja auch schon eine ordentliche Strecke ist. Reichweite sind, also mit 400 Kilometern pro Tankfüllung kann man auf jeden Fall rechnen.
Wow.
Genau, und dann wir sind mit dem LKW auch schon komplett von Norddeutschland runter bis nach Italien gefahren. Oh, oder einmal von München über Köln nach Hamburg, glaube ich, war das. Also auch so längere Fahrten sind möglich. Ja, es ist nur halt wirklich gute Planung, Voraussetzung.
Das war jetzt auch gerade ein bisschen frech von mir, ne? Also natürlich, das ist genauso wie mit einem dieselbetriebenen Fahrzeug, musst du auch planen, ne? Da kommst du auch an deine Grenzen, je nachdem, welche Strecken du fährst. Und das war jetzt einfach liebevoll gefragt, wie viel weniger, weil das würde man ja von vornherein irgendwie implizieren. Strecke hat man, wenn man mit Wasserstoff fährt. Und du hast jetzt gerade wunderbar aufgezeigt, Mensch, ne? Also da gibt es, ich will nicht sagen, kaum Verluste, du musst planen. Und das ist eben die Zukunft, ne? Wir reden hier gerade über etwas, was noch, na, ich würde nicht sagen, in den Kinderschuhen steckt, aber noch ordentlich Potenzial birgt. Und das wäre auch so ein bisschen der Übergang zu meiner nächsten Frage, nämlich, welche Technologien sind vielversprechend, die ihr parallel zu eurem Geschehen mitverfolgt? Und was braucht ihr, um es nachher auch tatsächlich in den Massenmarkt zu schaffen? Ist das überhaupt euer Ziel, in den Massenmarkt zu kommen? War jetzt frech von mir.
Also das Ziel ist auf jeden Fall mehr und mehr Skalierung und mehr Fahrzeuge zu vermieten. Mhm. Ja, was wir dafür brauchen, sind im ersten Schritt tatsächlich Fahrzeuge. Also da gibt's halt auch noch nicht so den großen Markt, die vielen unterschiedlichen Arten von Fahrzeugen, die zur Verfügung stehen.
Warum ist das so?
Ja, also es ist eine neue Technologie. Die Hersteller stehen gerade ja auch vor der Entscheidung, setze ich erstmal alles auf batterieelektrische Fahrzeuge oder entwickle ich erst den Wasserstoff oder irgendwie beides parallel. Und da ist in Europa häufig die Entscheidung, jetzt erstmal Elektro und dann schauen wir mal weiter.
So ein bisschen die Bürokratie, ne? Wenn man dann, du hattest gerade China auch genannt gehabt, also da sind andere Märkte einfach innovativer finden. Nein, innovativ würde ich das gar nicht nennen oder das Wort gar nicht mit reinbringen, aber mutiger, kann man das sagen?
Ich weiß nicht, ob es Mut ist oder einfach nur eine Entscheidung, erstmal die andere Technologie weiterzubringen. Also wir sehen im asiatischen Raum zum Beispiel, also da Korea, wo die Hyundais herkommen als Beispiel, Wasserstoff als Antrieb ist da einfach schon viel etablierter.
Ja. Wie viele Leute seid ihr gerade? Ihr seid, glaube ich, auch schon an der Grenze von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir sind 16 Mitarbeiter aktuell. Also noch ein relativ kleines Team, aber also alle hoch motiviert und alle mit 100% dabei. Sonst wäre die Menge an Arbeit aktuell auch gar nicht zu stemmen. Also jeder gibt sein Bestes und dadurch sind wir gerade auch sehr gut unterwegs.
Wahnsinn. Und wie gesagt, habt schon 120 LKWs im Portfolio sozusagen drin. Eine steile These zum Thema. Ist es tatsächlich so, dass ohne Wasserstoff kein klimafreundlicher Straßenverkehr möglich ist? Ist das nicht ein bisschen frech und ein bisschen sehr von sich überzeugt, wenn man das so sagen kann? Wie steht ihr dazu? Ihr müsst natürlich sagen, natürlich ist das so, aber so habe ich dich jetzt auch kennengelernt und schätze ich dich auch im positiven Sinne ein, dass Wasserstoff tatsächlich eines der Schlüsselstoffe sein wird, um klimaschonend, klimafreundlich tatsächlich in die Zukunft zu gehen. Dein Statement dazu, ist das tatsächlich so? Ohne Wasserstoff geht das nicht?
Also gerade im Straßengüterverkehr, also da, wo unsere LKW unterwegs sind, glauben wir, dass es unbedingt auch den Wasserstoff brauchen wird. Also es wird wahrscheinlich eine Kombination sein aus batterieelektrischen Fahrzeugen und Wasserstofffahrzeugen. Aber mit den batterieelektrischen Fahrzeugen allein wird das nicht gut funktionieren und nicht schnell genug skalieren können.
Auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Oder?
Ja, also das sind ja die zwei Optionen, die man zur Skalierung wirklich hat. Also theoretisch könnte man auch noch E-Fuels oder sowas einsetzen, aber die in ausreichender Menge herzustellen, das halte ich für ziemlich utopisch. Deshalb batterieelektrische Fahrzeuge, die werden auf jeden Fall kommen und zur Skalierung beitragen. Aber den Wasserstoff brauchen wir auch, weil es mit den batterieelektrischen Fahrzeugen alleine nicht funktionieren wird. Es kommt dann sehr auf den Einsatzzweck an. Also das, was ich erzählt habe mit dem Dreischichtbetrieb, dass man innerhalb von 15 Minuten den Tank wieder voll hat, das funktioniert mit den Batterien aktuell einfach nicht. Da muss man auch viel mehr, also wenn man jetzt in die Langstrecke gehen würde, müsste der Fahrer dann wirklich nach einer Ladesäule suchen. Und jeder, der abends über die Autobahn fährt, sieht ja, wie schwierig die Situation an den Rasthöfen heute schon ist, einfach nur, wenn es darum geht, einen Parkplatz zu finden. Und wenn dann die Schwierigkeit Ladesäule auch noch dazu kommt, also dann wird es auf der Langstrecke echt schwierig. Und da ist die Option, mit Wasserstoff zu fahren, an die Tankstelle ran, voll zu fahren und sich dann einfach einen klassischen Parkplatz zu suchen, viel einfacher umzusetzen. Wahnsinn. Dazu kommt Infrastrukturausbau, ist auch bei batterieelektrischen Fahrzeugen ein Riesenproblem. Also ich muss ja nicht nur die Ladesäule bauen, sondern das Stromnetz und der Stromanschluss muss die Ladeleistung auch noch zur Verfügung stellen. Und da haben wir schon von mehreren Speditionen gespiegelt bekommen, dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man dann nicht nur ein Fahrzeug laden möchte, sondern 5 oder 10.
Ja, klar.
Und am Ende der Stromnetzausbau, der wird dann für uns alle teurer über die Netzentgelte, die steigen werden. Und deshalb sollten wir jede Möglichkeit nutzen, die wir haben, um dieses Stromnetz zu entlasten. Und da ist Wasserstoff ein wichtiger Baustein.
Ach, wunderbar. Ich will schon sagen, ich fast sagen zusammengefasst, aber Lust darauf gemacht, wirklich darüber, ja, über den Tellerrand weiterzuschauen und die Optionen zuzulassen, auch wenn die Infrastruktur vielleicht für den Moment noch nicht so ist, aber sie wird es in Zukunft auf jeden Fall geben. Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke. Also Hylane ist natürlich das Unternehmen, das nach 3 Jahren wirklich einen genialen Start hingelegt hat, durch die Decke geschossen ist, auf europäischer Ebene Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber nichts ist schöner, als wenn man mit jemandem zusammenarbeiten darf, den man, ich will nicht sagen, ein bisschen besser kennt, aber wir wollen dich gerne kennen, lernen etwas näher. Und wenn ich dich jetzt frage, deine kleinste Stärke, was würdest du antworten?
Also auf mich persönlich bezogen, was mir einfach von Natur her überhaupt nicht liegt, ist vor Leuten sprechen. Also wenn ich irgendwo, das war schon in der Uni so oder in der Schule, wenn ich da ein Referat halten musste, bin ich vorher vor Nervosität fast gestorben. Das hat sehr lange dazu geführt, dass ich überhaupt nicht vor Leuten gesprochen habe und überhaupt nicht, also da wäre auch sowas wie heute, dass wir sprechen, gar nicht möglich gewesen. Aber ich habe halt gelernt, dass es wirklich nur durch Machen und durch Übung besser und einfacher wird. Und da bin ich mitten in dem Prozess dazu zu lernen und einfach irgendwie sicherer darin zu werden. Cool. Also aktuell ist es immer noch so, wenn ich irgendwo einen Vortrag habe, überlege ich mir eine halbe Stunde vorher, kann ich jetzt vielleicht noch absagen? Ich habe es noch nie gemacht, aber der Gedanke ist auf jeden Fall da.
Wie cool ist das denn? Umso mehr freue ich mich, dass du dich, ich möchte nicht sagen, getraut hast, mit mir ins Gespräch zu gehen, sondern eben für den Podcast Wirtschaften der Zukunft zu sprechen. Und das ist ja genau das, was ich mir, wenn ich sage wünsche, das klingt jetzt echt doof, ne? Aber von Herzen gemeint, wenn ich den Menschen dahinter erreichen kann. Und wenn ich jetzt auch noch einen Beitrag oder wir dazu einen Beitrag leisten dürfen, dass du sagst, so, wisst ihr was, wir sind vielleicht Underdogs, aber wir können was und zwar richtig, richtig viel und wir sind so tolle Persönlichkeiten dahinter, dass wir sozusagen vielleicht ein bisschen Wegbereiter damit sein dürfen. Liebe Katharina, letzte Frage. Frage leider mit Blick auf die Zeit, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, wenn es um Wasserstoff geht, wenn es um LKWs auf der Straße geht. Hast du einen Wunsch, wo du sagst, Mensch, das wäre echt genial, wenn man da gemeinsam mal weiterdenken könnte, branchenübergreifend vielleicht, aber boah, das ist was, wenn wir uns, ich sag jetzt mal in 3 Jahren, nicht erst widersprechen, aber vielleicht zu einem Podcast widersprechen. Du sagst, Mensch, Brett, in den letzten 3 Jahren ist echt viel passiert und mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, weil...
Was ich mir für uns wünschen würde, wäre, dass wir es wirklich schaffen, immer mehr Fahrzeuge in den Markt zu bringen, dass wir da vielleicht 4-stellig unterwegs sind, was unsere Gesamtflotte angeht, vielleicht auch schon 3-stellig Fahrzeuge bei großen Kunden platziert haben. Das wäre super, weil dann auch wirklich, also wirklich eine Umstellung stattfindet und die brauchen wir ja ganz dringend. Also, dass wir aus dieser Phase, wir probieren es mal aus, raus sind
ins Machen.
Das ist unser Weg für die Zukunft. Toll. Dazu werden wir natürlich auch die richtigen Rahmenbedingungen brauchen, immer mehr Tankstellen, dass man dann vielleicht auch in eine ähnliche Situation kommt wie mit dem Diesel, dass man nicht vor Fahrtantritt plant, die und die Tankstelle kann ich anfahren, sondern
das selbstverständlich ist.
Das Fahrzeug zeigt an, der Tank ist bald leer und ich kann dann ins Navi eingeben, bitte bring mich zur nächsten Tankstelle und das funktioniert dann auch einfach reibungslos.
Ach, wie cool.
Toll. Das wäre so eine Vision für die Zukunft.
Und die Zukunft ist dann 3 Jahre weiter, ne? 3 Jahre gibt es euch mit Aufnahme dieses Podcastes. Und irgendwie wünsche ich mir das jetzt gerade, dass wir uns spätestens in 3 Jahren nochmal sprechen, wo auch immer ihr da steht. Und ja, was auch aus dir geworden ist, wenn ich das so sagen darf. Liebe Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast zum Wirtschaften der Zukunft und dem Thema Wasserstoff auf der Straße. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir Lust gemacht haben, über den Tellerrand zu gucken auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auf der anderen Seite, einfach ins Machen, ins Tun zu kommen. Und das hat Katharina so wunderbar gezeigt am Beispiel von Hylane. Dann bleibt nicht nur weiter neugierig und gespannt, sondern empfiehlt diesen Podcast weiter, aber generell den Gedanken, dass man über das Wirtschaften der Zukunft nie aufhören sollte, nachzudenken. Bleibt neugierig und gespannt und wir freuen uns auf euch. Katharina, herzlichen Dank dir.
Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Super. Tschüss.
Tschüss.
Die heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging, Mit Katharina Fetzer bin ich konkret geworden, wenn es darum geht, LKWs, die mit Wasserstoff betrieben sind, auf die Straße zu bringen, wenn es um den Güterverkehr geht. Und ob das wirklich zukunftsweisend ist, würde ich sagen, haben wir auf den Punkt gebracht. Denn ihr habt es geschafft, nicht nur messbar und transparent das Thema CO2-Emissionen zu bedienen, sondern ihr habt mit ganz viel Menschlichkeit und Persönlichkeit gezeigt, dass Wasserstoff einer der Elemente ist, über die wir auf jeden Fall nachdenken müssen, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht. Und schön, dass du hier bist, Katharina, mit mir sozusagen den Dialog bestritten hast. Und ich drücke euch so die Daumen, dass wenn wir einfach 3 Jahre weiterdenken, ihr ganz, ganz viele Unternehmen begeistert habt dafür, wasserstoffbetriebene LKWs nicht nur in der eigenen Flotte zu haben, sondern einen ordentlichen Beitrag dazu geleistet habt, dass Nachhaltigkeit hier nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch gerne darüber hinaus weiter bespielt werden kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Wir sind zu hören auf allen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns auf euch, bleibt neugierig und gespannt. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.